mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ho, ho, ho! Hallo, ich bin's, die Weihnachtsbabsi. Ich wollte euch noch ganz kurz zurufen, in der Barbaradio-App gibt es 15 Weihnachtssong-Kanäle, unterschiedlichste Radio-Channels, wo ihr nur Weihnachtsmusik hören könnt. Da ist wirklich für jeden was dabei. Einfach mal reinhören. Ich bin mir sicher, das stimmt euch so richtig adventlich. So, und jetzt wende ich mich meinem heutigen Nikolaus zu. Clemens ist hier mit mir im Studio und wir wollten einmal kurz über jetzt das anstehende Gespräch mit Rainer Kallmund sprechen. Ja, das ist ja ein gutgelaunter junger Mann, kann man beinahe sagen.
Einer, der ja eigentlich selber bis vor ein paar Monaten noch aussah wie der Weihnachtsmann, so Pi mal Daumen. Mhm. Und jetzt hätten wir ihn ja quasi dreimal in unsere Aufnahmekabine reingeben können. So viel Platz war da jetzt auf einmal. Ja. Und davon erzählt er ja auch ausführlich. Ne?
Ja, also wir konnten es ja im Vorfeld jetzt auch schon in vielen Zeitschriften und Zeitungen lesen. Er hat viel Werbung gemacht und hat noch nicht mal ein Buch drüber geschrieben, dass er 90 Kilo abgenommen hat. Das kommt wahrscheinlich noch. Doch, aber er hat einfach, glaube ich, Werbung dafür gemacht, dass man es schaffen kann und nicht verzweifelt sein soll, wenn man in der gleichen Situation ist. Und ich meine, keiner kann besser verstehen, dass es sehr schwer ist, sich einzuschränken so und beim Essen einfach da kürzer zu treten. Und ich glaube, der hat einfach, der war so verzweifelt, der wusste nicht mehr, was er tun soll. Und jetzt hat er eben eine Lösung gefunden. Ja. Und wie er das alles geschafft hat, das erzählt er uns. Also da kann doch jeder was mitnehmen.
Unbedingt.
So, und jetzt wollen wir aber doch mal wissen, was er zu sagen hat. Der Kalli, der Rainer Kallmund, der uns sehr zugetan war, aus dem Saarland heraus. Viel Spaß. So, ich möchte eigentlich einen Trommelwirbel spielen, denn heute haben wir hohen Besuch hier bei mir im großen, prominenten Interview. Rainer Kallmund ist endlich da.
Ja, hast du einen Trommelwirbel gehört?
Ja, ich habe ihn gehört.
Machen selber.
Ich finde, ohne Trommelwirbel mache ich gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Und ich bin hoch erfreut, dass du dich schon ein bisschen auf Weihnachten eingestellt hast. Du hast ja ein super Weihnachtsjackett an.
Ja, das habe ich mir im letzten Jahr mal angeschaut. Es ist ein, zwei Ereignisse. Und ich denke, wenn die Barbara an der Flimmerkiste sitzt, dann will ich auch am dritten Advent schon voll weihnachtlich auflaufen.
Im totalen Ornat.
Nikolaus ist drauf, ne?
Ja, ich sehe alles. Also es ist wirklich schön. Ich finde das ganz toll, dass du dich ein bisschen vorbereitet hast. Und dann können wir ja auch gleich mal drüber sprechen. Spielt Weihnachten im Hause Kallmund eine große Rolle? Du hast ja noch eine ganz kleine Tochter. Also nicht ganz klein, aber zumindest noch so klein, dass sich natürlich Weihnachten feiern echt lohnt.
Ja, wir feiern gerne genauso zu Hause wie auch auf Reisen. Das ist immer Jahr zu Jahr verschieden. Im Wesentlichen haben wir ja unsere sechste Tochter, ein Adoptionskind aus Thailand, damals mit knapp 2 Jahren irgendwie adoptiert. Ich bin eigentlich heute froh, dass alle Kinder, meine älteste Tochter ist ja über 50 schon, ich war dann nicht, kann nicht jeder vorweisen. Aber das Schöne ist, dass alle restlos, alle, muss ich sagen, nicht neidisch sind. Also das ist ja immer klar, früher als jetzt jüngerer warst du noch mehr im Job und hast noch hier und da schon mal die Kinder leider Gottes vernachlässigt, obwohl das eigentlich gar nicht mein Stil ist. Also meine Frau, meine Kinder stehen ganz, ganz weit oben. Ich glaube, das weiß sie auch bei mir und ich bin heute heilfroh, dass alle anderen 5 sagen, gut, der Alte hat es bei uns nicht immer so richtig hingekriegt, der hat es aber immer gut gemeint und kein einziger ist jetzt eifersüchtig, dass meine thailändische Adoptionstochter von Silvia und mir, also die kleine Nisha, auch in, ja, schon so richtig meine kleine Prinzessin, die doch verwöhnt wird. Meine Frau achtet ein bisschen, ich kriege auch schon mal was hinter die Löffel, obwohl sie es auch ganz gern verwöhnt. Aber das Schöne ist, dass die anderen Kinder sie auch gerne mögen und keiner rumzickt.
Aber das ist doch, ich meine, für so ein Mädel, ich meine, ich liebe ja Großfamilie. Für mich ist das Allerschönste zu wissen, alle kommen, alle haben sich gern. Ich könnte ganz schlecht mit Konflikten in der Familie leben. Und die Vorstellung, dass im Prinzip so ein kleines Mädchen dann das Beste aus allen Welten kriegt und wirklich ist doch wurscht, ob dann die Schwester irgendwie schon den ersten Bandscheibenvorfall hat, weil die irgendwie schon über 50 ist, sondern dass die eben im Prinzip in so einem Umfeld aufwachsen, wo auch jeder vorbeikommt und die Familie einfach groß ist, das ist doch was super Tolles.
Ja, ich hatte ein ganz gutes Erlebnis. Vor ein paar Wochen hatte ich eine Einladung zu einer wirklich großen festlichen Gala, also mit großen, bekannten, Prominenten.
Ja.
Wo man wurde hingeflogen nach Mallorca zurück und ja, meine kleine Tochter hatte einen wichtigen Auftrag. Sie war Brautjungfer. Und Brautjungfer wurde von der Tochter, wo die Mutter bei ihr die Kinderförderung sucht, die berufliche vom Land, vom Saarland, von der Stadt oder der Region wahrnehmen mussten, das wirklich mit großartigem Können, mit Kompetenz, aber auch mit Leidenschaft, mit Herzblut gemacht hat. Und das runterging bis zu ihrer Tochter. Und jetzt hat die Tochter geheiratet. Da habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht zu dem großen Promi-Fest. Ich gehe da zu dieser Trauung. Was ja dann eigentlich nur 15, 20, 30 Minuten dauert. So ein bisschen draußen noch, so den schönen Herbst da eigentlich. Und dann ist sie mit allen Brautjungfern da aufgelaufen. Und sie ist jetzt plötzlich auch groß. Sie geht mir fast, ich bin ja nicht der Größte, aber sie geht mir schon.
Nee, so groß schon.
An. Und sie kam mit einem kleinen, ja, Kleid, aber sie war groß jetzt mittlerweile schon, mit voller Eleganz, mit einer unwahrscheinlichen Schönheit, mit einer Ausstrahlung, wo ich dachte, oh, ich war so glücklich. Ich habe die Bilder direkt verschickt. Guck mal, meine Tochter, die durfte eigentlich oder musste eigentlich die Ringe nachher von der Tribüne aus durch den Park ein bisschen tragen zu der Tochter von ihrer Frühförderung. Und sie war so stolz, die Tochter war stolz. Und wisst ihr, wer am stolzen war? Der Ale Kalli. Ich war so stolz. Das war 1000% richtig, dass ich da dieses große Promi-Treffen abgesagt habe.
Ja, aber ehrlich. Und ich kann dir eins sagen, ich habe es eh nicht moderiert, da hast du nichts verpasst. Also weil ich, das würde ich mich erinnern, wenn ich auf Mallorca eine Show moderiert hätte vor ein paar Wochen, habe ich aber nicht, deswegen hast du nichts verpasst.
Naja, ich war so stolz drauf, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Doch, das kann ich mir gut vorstellen.
Gesagt, Mensch, Kalli, das hast du mal richtig gemacht. Ich habe die Bilder verschickt und sie sieht schon wie eine richtig junge Frau aus. Sie ist jetzt 11 Jahre alt geworden, ist auch sehr schön nach oben geschossen und liebenswert. Also mit das Verhältnis zu ihrer Frau ist, ja, sagen wir mal, das Problem ist, sie wollte immer noch mal einen Hund haben, so einen Therapiehund. Ich habe gesagt, nee, das will ich eh nicht. Ich bin ja jetzt Platz 2, wenn der Hund geht, dann bin ich Platz 3, dann geht noch der Oma, bin ich auf Platz 4. Ich will also zumindest Siegerpodest. Aber ich war wirklich stolz. Ich habe das Bild eigentlich jedem gezeigt, wo sie mit den Brautjungfern zusammenstand, wo sie die Ringe nach vorne gebracht hat. Also plötzlich für alle erkennbar, irgendwie, nicht über Nacht, aber die haben gedacht, wie über Nacht, das ist ja jetzt groß, schon erwachsen, bildhübsch, wie so eine Grazie. Wo ist er dann nach vorne marschiert und dort hat einen alten Papa Kalli richtig stolz gemacht.
Um dich zu zitieren, der alte Papa Kalli, der hat sowieso, glaube ich, ziemlich viel richtig gemacht in seinem Leben, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, du schaffst es, das Beste aus allen Welten dir zu holen. Du hast angefangen, ich meine, er war ja nicht absehbar, als du selber Fußball gespielt hast, dass du irgendwann mal im Prinzip für alles zuständig sein wirst, wo irgendwie ein großer und gewichtiger Prominenter gebraucht wird. Ich meine, du bist inzwischen ja auch dem Fußball natürlich treu geblieben, aber auch entrückt und hast es eigentlich benutzt auch als Sprungbrett, um ganz viele andere Sachen zu machen. Zwickst du dich manchmal und denkst dir, Wahnsinn, wie viele tolle Möglichkeiten ich in meinem Leben gekriegt habe?
Ja, doch. Man braucht auch das Quäntchen Glück. Man muss zwar fleißig sein, man muss ehrgeizig sein, man muss sich mit seiner Aufgabe total identifizieren. Ich sage auch ein bisschen Beklopptheit schadet nicht dabei. Das ist ja bei dir auch. Ob du jetzt als Schauspielerin oder als Talkmasterin oder Sendungen moderierst und kommentierst, du musst zu diesem Job stehen. Er muss dir Spaß machen. Ich sage immer so ein bisschen, so ein Schuss Beklopptheit und totale Identifikation ist da für ganz Gutes, unerlässlich.
Du bist aber auch, wenn ich das mal kurz noch zwischenschieben darf, sehr intelligent und das haben wir sogar gemeinsam in einer Sendung nachgewiesen und herausgefunden. Wir beide waren nämlich beim großen
Du Schlauberger
IQ-Test und wir waren die beiden Schlausten. Du warst der Allerschlauste. Du hattest irgendwie 125.
Nein, ich war an zweiter Stelle, du an dritter Stelle.
Nein! Wir waren die Schlausten. Ich schwöre dir, du hast gewonnen.
Ja, dann
nein, ich schwöre dir, du hast
alles zurück.
Wenn du hast gewonnen,
und
weil du warst.
Ich habe nämlich noch gedacht, ich wäre noch was schlauer geworden. Wäre der Test eine Woche später gewesen, dann hätte ich meine Altersgrenze.
Ganz genau.
Also ich weiß nicht, 55 oder 50.
Ich würde sagen, nee, da warst du.
Und da kriegst du nämlich zwei Sonderpunkte.
So. Ganz genau.
Dann wäre ich ganz vorne.
Du warst,
aber
du hattest 125.
Gute Ergebnisse auch bei dir.
Und ich hatte auch irgendwie
ja auch ein
sowas kurz über 120. Und es waren aber auch Kollegen mit dabei, wir nennen keine Namen, die waren eher im zweistelligen Bereich. Und die waren dann auch ganz froh, dass die Ergebnisse auch nicht von jedem verkündet wurden. Also sie haben nur, glaube ich, die ersten drei Plätze.
Drei oder vier. Und Nein, ich muss auch immer sagen, wir haben uns ja sehr früh kennengelernt. Ich hatte immer so, weil er hatte ja ein gutes Auge für Fußballtalent und ich glaube, er hatte auch ein gutes Auge für dich, weil du mir immer imponierst hast. Das sage ich nicht, weil du jetzt hier auf der Flimmerkiste drum bist. Du hattest immer einen gewissen Witz, du hattest eine Ausstrahlung, du warst clever, hattest eine große Schnauze auch, aber warst herzlich, warst immer herzlich und da kam auch Vernünftiges raus und deswegen mochte ich dich immer sehr, sehr, sehr und für mich ist deine Karriere, die du gemacht hast, auch kein Prozent überraschend.
Okay, das freut mich sehr. Du hast ja viel mit jungen Talenten wie mir zu tun. Tatsächlich, du sprichst es selber an. Wie oft sitzt du wirklich noch im Stadion und guckst dir junge Talente an und verfolgst wirklich ganz jung aufstrebende Fußballer und sagst, auf den setze ich, der hat's drauf?
Ja, ich gucke mir nach wie vor noch hier und da das Jugendspiel an, auch so ein Kinderturnier. Dann erwischt man sich ja dabei, dass man guckt, was hat der für Talent, was muss der machen. Mhm. Manchmal quatsche ich die auch mal an oder die Eltern oder den Trainern. Aber im Grunde genommen hat das sich natürlich verschoben. Ich gucke ganz gerne auch schon mal samstags die Bundesliga auf der Couch, wo alles umgeschaltet wird. Ein schönes Käffchen dabei, ein kleines Stückchen Kuchen, mal ein paar Kumpels und so. Also das liebe ich auch, aber wenn richtig Spitzenspiele sind, dann bin ich auch gerne nach wie vor im Stadion.
In welches Stadion gehst du denn am allerliebsten?
Ja, am allerliebsten natürlich Bayer Leverkusen ist mein Verein, aber wir dürfen ja heute zugeben, dass wir in Deutschland die beste Stadioninfrastruktur der Welt haben. Man muss immer sagen, wir haben die schönsten Stadien. Wir haben auch, was die Bundesliga angeht, Fußball-Bundesliga, die höchsten Kapazitäten, das muss man sagen. Und wenn man das in einen weltweiten Vergleich nimmt, über Schönheit kann man immer diskutieren und auch über Funktionalität des Stadion, aber da lasse ich nicht mit mehr handeln. Aber eins ist klar, wir haben die schönsten Stadien und wenn man mal das vor Covid, vor Corona, vor der Pandemie sieht, haben wir auch mit über 40.000 Zuschauern im Schnitt den absoluten Weltrekord. Da kommt kein Land aus Amerika dran, kein aus Asien, kein aus Afrika, also von den anderen. Also unsere Bundesliga, auch wenn wir viel stöhnen, wir hatten mit rund 40.000, 44.000 Zuschauern den höchsten Schnitt der Welt. Und wenn man überlegt, dass die Bundesliga, wenn man jetzt mal aktuell sieht, fange ich in Freiburg an, wunderbar, gehe ich nach Hoffenheim, gehe ich nach Fürth, gehe ich weiter nach Mainz, nach Leverkusen, nach Wolfsburg, ich will dich ja sagen, aber das sind alles Stadien oder Bochum, die sind so um die 30, dann ist Feierabend oder auch noch was tiefer. Und wenn du dann auf 44 im Schnitt kommst, das hängt natürlich immer mit Dortmund Ausverkauf, Bayern München Ausverkauf, mit den großen Stadien zusammen, die auch 60, 70 80 fassen, aber wir sind dann mit 44.000 im Schnitt oder 40 haushoher Sieger in der im Durchschnittszuschauerzahl und das muss man einfach so sehen.
Ja, und das ist ja auch ein bisschen dein Verdienst, weil du den Fußball in Deutschland ja auch mit so populär gemacht hast. Wenn du selber ins Stadion gehst, wie muss ich mir den Kalli vorstellen? Bist du eher im Businessbereich am Buffet? Bist du auf der Tribüne? Sitzt du unterm Volk, sage ich jetzt mal, und grüllst mit? Bist du ein bisschen separat? Wie muss ich mir so einen Stadionbesuch bei dir vorstellen?
Also es ist natürlich so, ich bin jetzt nicht mehr direkt im Fanbereich, das hat man früher auch mal gemacht.
Und das geht ja gar nicht.
Da ein bisschen mitzubrüllen, zu sagen, hey, ich war immer für die Fans da, ich habe mit denen noch gestritten, kontrovers diskutiert.
Worüber hast du denn mit denen gestritten?
Ja, über verschiedene Themen. Also wenn die ich sag mal beispielsweise ein Thema, wenn ich jetzt einfach auch mit den Hardliner, also auch Ultras, ich weiß also, dass 50% oder 60-70% der Ultras absolut gute Fans sind. Und da muss man natürlich den 30% negativen Fans sagen, pass auf, Junge, gleich gibt's ein bisschen Dr. Dralle auf der Haare. Ne, man muss ja einfach sehen, da gab's ja früher immer, ich sag's nur mal ein Beispiel, das konnte ich denen dann noch argumentativ entkräften, weil ja viele von den Fans auch Rechtsanwalt sind, Zahnarzt sind, große Jobs haben, also nicht ob den Kopf gefahren sind. Und da kann ich dir nochmal sagen, ihr wollt ja immer haben, dass alle Spiele zeitgleich anfangen. So 15 Uhr, 15.30 Uhr, da haben die große Protestaktion gemacht. Aber heute, wenn die Bundesliga einen Spielplan macht, musste den auch der CIS, das heißt die zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze bei der Polizei vorlegen, weil die natürlich auch durch die Ausschreitungen auch Polizeieinsätze planen und organisieren müssen. Und da können nicht alle Spiele, wie ihr fordert, sonntags um 15 Uhr stattfinden. Da sage ich den Fans, wisst ihr, wer der Hauptschuldige ist, dass das nicht möglich ist? Ihr. Weil ihr zu viel Rabatz macht und deswegen jeder nicht um 15 Uhr. Und wenn ihr jetzt sagt, 15 Uhr, wir haben 1990, als wir Weltmeister wurden, oder 74, mit neuen Stadioninfrastruktur, hatten wir rund 20.000 Zuschauer im Bundesligaschnitt. Heute über 40, also mal vor der Pandemie, das wird jetzt so wieder kommen. Und somit war diese Verschiebung der Spieltage und die Verschiebung der Uhrzeiten eigentlich nicht negativ, denn es kamen weit über die doppelte Zuschauerzahl. Und ich hatte damals mal ein schlechtes Gefühl, als mir sagt, die zweite Liga soll schon um 1:30 spielen. Das war früher ja aus meiner Jugendzeit immer die zweite Mannschaft. Mhm. Und die hatten damals 8, 9, knapp 10, heute marschieren die dann, wenn alles normal wieder läuft, ob 20.000. Also all diese Probleme, die dann so reingespielt worden sind, auch von Ultras, von den ganzen Fangemeinschaften, haben letztendlich nicht gestimmt. Die Ergebnisse waren anders und ich kann noch sagen, ich habe es selber veranlasst, weil die Polizei den Spielplan abstimmen muss und abhaken muss, weil sie ja ihre Einheiten dann auch um Sicherheit, denn der Verein ist immer nur im Stadion für die Sicherheit und Ordnung zuständig und da kommt nur dann die Polizei und wenn er erforderlich ist, wie bei Hausfriedensbruch. Draußen natürlich der Straßenverkehr, die Ordnung um das Stadion herum, das ist natürlich kein Vereinsgelände, da ist dann eben der Staat, die Regierung, also die Polizei für zuständig.
Ich kann mir vorstellen, dass du immer gut warst in so einer Vermittlerrolle. Ich glaube, du bist ja das Sprachrohr sowohl für die eine Seite, das Management und die Spieler, aber auch immer für die Fans irgendwie gewesen. Du bist bestimmt ein guter Vermittler.
Ja, ich glaube, die Fans wissen, dass ich auch Fan bin und die wissen auch, dass ich die sehr schätze und dass wir die im Stadion brauchen. Die wissen auch, dass ich weiß, dass gerade bei Hooligans oder auch bei Ultras, die sehr oft kritisiert werden, da wie gesagt auch 50%, 60%, 70% sehr, sehr gute Fans sind, die auch viel tun für Fans, denen es nicht so gut geht, die also den Verein hochhalten, die Fans unterstützen, die auf jede Mark oder auf jeden Groschen achten. Also das gefällt mir auch nicht, dass dann so ein Drittel von Fanlandschaften da ein negatives Image rein. Und das ist ja auch immer die Frage, Bengalos und Feuerwerk, ich sende das gerne. Mhm. Ist doch klar, kennst du auch, Feuerwerk geht hoch. Aber das ist im Stadion verboten, weil du auch Idioten hast, die schmeißen diese 1000 Grad heißen Dinger in die andere Kurve und dann ist das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur brandgefährlich, sondern tödlich. Also tödlich, wenn wir mal raus, aber wirklich nicht vertretbar. Und deswegen muss man dann auch solche Entscheidungen treffen. Vielleicht gibt es mal andere Lösungen, dass man sagt, organisiertes Feuerwerk so auf dem Platz von Fachleuten mit Feuerwehr, da hat man auch die Bilder,
ja,
da hat man
aber,
auch die
ja,
Emotionen.
Ja, natürlich, aber die wollen ja keine Bilder und Emotionen, die wollen Publikum, natürlich auch mal ein bisschen Krabatz machen, da hast du schon recht. Also.
Ja, ne, die kann man nicht aus den Zuschauerrängen, wo man Mann Kopf an Kopf steht, das ist halt einfach zu gefährlich. Mhm.
Jetzt sind ja die Fußballer immer sehr unter Beobachtung und ich finde es manchmal ein bisschen schade, und ich bin mir sicher, du siehst es genauso, dass den Fußballern auch ganz viel Emotionen abtrainiert wurde, weil man natürlich auch möglichst wenig Angriffsfläche bieten will. Ich finde ja manchmal, ich gucke mir gerne mal nochmal so einen Basler an oder einen Olli Kahn oder so von früher, die halt auch mal richtig dagegen gehalten haben. Inzwischen sind natürlich die Fußballer schon, wir machen hinten die Räume dicht und wir konnten vorne, kamen wir nicht so zum Zuge und vielen Dank fürs Gespräch und sind ja alle sehr höflich, sehr gut jetzt durch die Medienschulung auch gegangen. Manchmal wünsche ich mir mal wieder einen, der so richtig rüpelhaft ins Mikro rülpst.
Da werden viele so wünschen, aber das ist natürlich auch klar. Da gibt es immer zwei Seiten, die Medien oder auch überhaupt der Konkurrenzkampf, der bewegten Bilder, der ersten Nachricht, diese guten Interviews, die hat natürlich auch zugenommen. Das kann keiner besser beurteilen wie du, wenn du jetzt morgen mit einem Sender anfängst. Sie sagen, Mensch, Barbara, geh doch jetzt mal auf den Fußballplatz und hol ein paar Stimmen rein, da kenne ich dich auch, da bist du ehrgeizig, da willst du auch ein paar schöne Knackmänner, also ein paar schöne Nachrichten, jetzt Emotionales raushauen und dann müssen die Vereine oder auch die Verantwortlichen auch die Spieler ein bisschen für sich selber schützen. Das ist auch sicherlich Medienschulung. Das hat man bewusst auch von den Vereinen gemacht. Und ich bin ja auch bei dir. Da zum Basler mal mit meinem Hut, Pipi, Helikopter holt und oder so mit allem drumherum steht. Sie sich auf gerade einen Ball weggeschossen. Wissen wir. Nein, das war doch gut, oder wenn der Garn mal praktisch einen in den Hals reingebissen hat oder so. Das war.
Ja, das war schon toll. Ja, ja, klar. Jetzt sind die natürlich alle, die sind sehr nett, das sind alles sehr gut erzogene junge Männer und so und ist aber natürlich dadurch auch so ein bisschen kantenlose, aber ich verstehe das natürlich auch. Und dann kommt ein Kimmich und sagt, ich habe mich nicht geimpft. Was sagen wir dazu?
Ich sag da eben auch das Thema zu, dass das natürlich wie in der gesamten Gesellschaft jedem seine persönliche Sache ist. Ich würde alles dran setzen, um ihm davon zu überzeugen. Und da gibt's auch, weil Kimmich ein intelligenter Mann ist und ein intelligenter Junge ist, ein Leader auch, nicht nur ein gutes Fußballtalent. Er ist auch ein Leader auf dem Spielfeld, außerhalb des Spiels. Man kennt die Aktionen, die er überhaupt auch mit anderen Spielern auch für Behinderte, für benachteiligte Menschen durchzieht. Also das ist ein Junge aus dem Leben, so wie er lebt und so wie er auch spielt als Dreh- und Angelpunkt. Und gut, wenn ich noch mein volles Gewicht hätte, würde ich mich so lange auf und setzen, bis meine Argumente...
bis die Spritze
also,
im Arm ist.
Ich bin natürlich der Meinung, wenn der Zuschauer, ich war zweimal im Kölner Stadion oder im Leverkusener Stadion, wenn es dann heißt, G2 ist erforderlich für alle Besucher, das heißt, getestet oder
geimpft und genesen.
3G, 2G. Und da gibt's Stadien, wo auch Stimmung ist, wie jetzt beim FC beispielsweise, und die führen das exakt penibel genau durch. Also selbst wenn mich jeder Kalli kennt, ich muss meinen Impfausweis, ich muss mein Computer, also mein Handy vorzeigen, das wird scharf nachgeguckt und bei welchen, die sie jetzt nicht absolut kennen, wird auch die Identifikation überprüft, auch in den VIP-Bereichen. Und ich halte das für richtig und wie gesagt, ich würde alles versuchen, so einen Jungen wie den Kimmich davon zu überzeugen. Weil ich einfach sage, dann kann natürlich jeder eine andere Auffassung haben über Impfen, über Auswirkungen und Nachwirkungen. Aber ich sag mal, als Alter sage ich, bin jetzt 72 und kann sagen, Mensch, wie ging's mit dem Opa mit 70?
Ja, klar.
Wie ging's mit dem Vater im Alter? Ja, der war zwar früh verstorben, oder meine Mutter. Was mich sehr, sehr berührt hat, weil meine Mutter mein Ein und Alles war, als die plötzlich verstorben ist. Und wenn man weiß, wie sich die Medizin entwickelt hat, da müssen wir auch mal eine Verbeugung für die Forscher, für die Wissenschaftler, für die Mediziner sind und nicht nur die Deutschen, die dann die Chefbedenkenträger sind. Ohne diese Entwicklung der Medizin, mit allen, die daran beteiligt werden, würde das uns in dem Alter vielleicht nicht so gut gehen.
Nee.
Das muss man auch deutlich so sehen.
Du kannst es ja wirklich aus eigener Erfahrung sagen.
Vertrauen.
Ja.
Deswegen habe ich persönlich auch Vertrauen zu den ihren Prognosen.
Absolut. Und ich finde, es gibt vielleicht nicht eine Impfpflicht, aber ich finde, es gibt irgendwie eine moralische Pflicht, irgendwie alles zu tun, was man irgendwie kann, um jetzt gemeinsam da schon so ein bisschen mitzuhelfen. Und ich finde, die persönlichen Risiken sind so gering, dass man die einfach, finde ich, auf sich nehmen muss. Das macht ja jeder, der sich irgendwie impfen lässt. Aber ich meine, wir können ihn nicht zwingen.
Wir werden die Impfpflicht ja nicht mehr reinkriegen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Thema geschuldet aus der Hitlerzeit. Da gab's das mal und da hatte Deutschland eine schlechte Erfahrung mit. Aber ich habe das ja auch in vielen Podiumsdiskussionen oder Diskussionsrunden erlebt. Es müsste sicherlich Berufsbereiche geben. Ich mache jetzt nur mal einen, um nicht eine unnötige Diskussion. Wenn in einem Krankenhaus oder in einer Klinik muss für mich nicht nur der Behandelte, der Kranke, auch das gesamte Personal sagen, wenn ich da arbeite.
Ja.
Muss, unterliege ich der Impfpflicht. Damit sind wir dann weg mal von einer Impfpflicht für alle Bürger, wo es war ja gerade Deutschland so ein bisschen vorsichtig ist, auch aus der Vergangenheit begründet. Aber wenn eine gewisse, ich will da nur mal einteilen, also gewisse Berufsbereiche, wenn man die jetzt alle aufzählt, ist die Sendung vorbei. Aber da würde ich sagen, nehmen wir mal an, wo ich meine letzte Operation hatte, ich in einer Uniklinik gemacht, in Bonn, die dann das hervorragend gemacht hat, würde ich sagen, alle, die da arbeiten, von der Schwester, vom Arzt, die müssen geimpft sein. Und ich als der Patient musste ja auch geimpft werden. Ich bin er ist in die OP gegangen. Das war jetzt keine Not-OP, das war einer, die Menge noch, das wollte ich erst gar nicht so, die restlichen Speckfalten wegoperiert.
Oh, das wolltest du schon, komm.
Nicht unbedingt.
Wo ist das nochmal?
Guck mal, die Bäckchen habe ich nicht gemacht, die Ärmchen auch nicht. Das ist ja das Thema der Frauen. Siehst du hier, die Wabbelärmchen. Die haben mir gesagt, die Frauen wollen immer als Erster,
dass er
wieder Sicherheit am Arbeitsplatz ist.
Wo ich meine Prioritäten setzen würde.
Aber
sag nochmal, wo ist die Klinik?
Das ist die Klinik in Bonn, Universitätsklinik. Super, okay. Gut. Aber was ich damit sagen will, es ging mir einfach so, war ein bisschen medizinisch, die für da, wenn du praktisch 80, 90 Kilo abgenommen hast, da ist natürlich die Bauchfalte ein bisschen größer wie normal. Das ist dann zwar die Operation wesentlich unbedeutend oder ungefährlich, aber das ist natürlich mit Entzündungen, Wunden und so weiter ganz klar. Und da musst du auch, selbst wenn du die Operation gemacht hattest, musstest du zweimal geimpft sein.
Ja.
Das heißt, nach den ersten 4 Wochen, wo ich auch denke, ich muss das noch bis in den Mai reinschaffen. Ich habe auch normalen Antrag gestellt. Ich wollte bewusst nichts mit Vitamin B, weil ich sage, das halte ich nicht für in Ordnung. Gegenüber älteren Menschen, ich habe einen Antrag gestellt, dass ich meine Lungenembolie hatte, in beiden Lungen mit einem Infarkt und auch in Asien mal auf der Intensivstation war, das alles gut überstanden habe und war dann mit 71 dran. Und ich war froh, dass ich dran war. Ich war froh, dass ich die beiden Impfungen habe machen können, weil die letzte Operation erst nach der zweiten Impfung möglich ist. Aber wenn ich da liege und muss die zweite Impfung haben, dann erwarte ich, dass meine Arzt, dass die OP-Schwestern, dass die Krankenschwestern auf den Stationen auch geimpft sind. Also wenn du sagst, ich will mich dann nicht impfen lassen, glaube ich, kann man auch sagen, okay, grundsätzlich kann man das nicht ins Gesetz einbauen, aber bei gewissen Berufen muss das einfach als Pflichtprogramm
mitgegeben werden. Ich sehe es ganz genauso. Also, darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen. Wenn die Bauchfalte, du hast es ja selbst angesprochen, also da, wenn die denn die überflüssige Haut, sagen wir jetzt mal, und du hast ja wirklich, du hast einen ganzen großen ausgewachsen, du hast praktisch einen Mario Gomez abgenommen, kann man jetzt mal sagen, um in Fußballersprache zu bleiben.
Ja,
Der hing vorher um deinen Bauch rum, den Mario Gomez, und den hast du abgenommen. Das ist ja, das ist der Wahnsinn. Da bleibt natürlich viel Haut übrig. Wenn die das wegmachen, kann man sich das hinterher angucken? Ich frage es jetzt einfach mal.
Nein, man ist natürlich die Operation, beide Operationen. Ich habe erst die bei dem Professor Onkel, Oberarzt Schäfer, in der Sana-Klinik in Offenbach gemacht und dann war ich noch 3-4 Tage draußen. Der Magen ist verkleinert worden. Das ist so eine, die stellen dann bei der OP fest, machen wir eine einfache Magenverkleinerung. Das ist schnipp, schnapp. 70% oder 80% vom Magen sind weg. Der ist kleiner. Du bist
Wie klein ist dein Magen jetzt? So? So wie so eine Faust?
Ja, ich weiß nicht, so. Das ist so, ich denke, dass das ein bisschen größer ist. Dann, okay. Was ich esse. Ich esse nach wie vor gerne. Ich muss mich auch nicht kasteien, muss ich sagen. Ich habe mich dran gewöhnt und bin aber nach wie vor ein lecker Mäulchen durch und durch auf sauer, herzlich, süß, alles wie es kommt. Aber eben alles in einer reduzierteren Form. Und was auch gut ist bei meiner OP, das wurde aber beim OP-Vorgang wurde das besprochen, wird der Magen bei der OP nur verkleinert oder gibt's dann so einen Magen-Bypass, also dann wird so den Darm, ich weiß nicht, 12-Fingerdarm, der wird dann noch oben angesetzt am Magen und dann geht die Verdauung so ein bisschen an den fiesen oder an den problematischen Insulinstellen vorbei, jetzt schneller in die Verdauung. Also selbst ich habe jetzt keinen Diabetes 1 oder sowas hat, der könnte dann nach so einer OP mit einem Magen-Bypass, aber direkt nach der OP auf jegliche Spritzen, also für Diabetes-Kranken verzichten.
Ja, das ist ja so. Ja, kann man das nicht eigentlich machen? Frage ich mich auch, von der Speiseröhre direkt
da
in den Darm.
Da gibt's auch eine
und einfach hinten sofort wieder raus, ohne dass es so richtig ansetzen kann. Ich meine, ja, es muss
OP
doch Möglichkeiten geben.
Die OP kostet normal 10.000, wenn du aber einen Body-Index von 35 hast, den hatte ich locker überschritten, bei mir ging der nicht um doppelt, aber fast aufs Doppelte ein, dann kannst du das auch bei der Krankenkasse beantragen, dann kriegst du das bezahlt, die prüfen dann auch nach, wie dick der oben im Köpfchen, hat das mal anders versucht, ich hatte ja wie jede Menge Versuche, wo ich auch 30 Kilo abgenommen habe, dann wird er nicht 30, 40 zugenommen hat, der Jojo wurde bei mir immer der Sieger und es gibt da noch welche, wo man sagt, als Body Mass Index 30 hoch. Wenn einer also Diabetes hat oder Kreislaufprobleme, kann der dann auch schon bei einem Bodyindex von Maß von 30 auch die OP von der Krankenkasse bezahlt werden.
Das ist ja eine sehr, sehr gute Information. Da bin ich mir sicher, gibt's viele Hörer, die jetzt zu Hause schon den Body Mass Index Rechner sich rausgesucht haben und die sagen so, jetzt ich gucke mal, vielleicht falle ich auch in die Kategorie,
ja,
ehrlich gesagt.
Die Magenverkleinerung war für mich auch null Problem. Ich war noch 3-4 Tage, das ist ja eine Invasive, werden dann 5 Löcher gestochen, also die sind da technisch gut gerüstet. Da war ich noch 5 Tage zu Hause, hatte überhaupt keine Probleme. Natürlich musste dann Nahrungsergänzung.
Genau, erstmal ein bisschen Schonkost und so. Ach, ihr habt doch einen Mixer zu Hause, einen Pürierstab.
Also das ist dann alles kein Problem und dann könnte eben nachher die kleine Operation, ich habe erst gedacht, Mensch, willst du die überhaupt machen? Also da hat er nichts mit, ich weiß, dass ich dann immer schöner werde, mir sicher so nichts gemacht worden. Aber dann ist das nachher doch angebracht zu sagen, komm her, die Bauchschürze, nennt man das, ja, formuliert, die nehmen wir weg und das ist, wie gesagt, vom OP-Vorgang natürlich eine kleine Operation.
Ja, aber schon, das ist ein Riesen-Narbe einmal hier rüber.
Ist das auch problematisch. Ich bin dann froh, dass ich nicht so durch so einem typischen Schönheitsarzt, ich hätte gedacht, ich oder mein Vereinsarzt hätte Dr. Dietmann von Leverkusen und auch die in der Klinik haben gesagt, gehen Sie in einer guten Klinik, die sind super breit aufgestellt, die machen da auch das nicht schön, also aber machen glaube ich auch schön als Operation und dann bist du aber medizinisch mehr rund versorgt, große OP-Zentren.
Ja, klar.
Deswegen bin ich in der Uniklinik nach Bonnwald, da auch einige schon waren, die ich kannte und bin ich exzellent mitgefahren. Das war dann auch ein bisschen anstrengend. Ich bin dann nochmal zum zweiten Mal rein, weil auch ein bisschen so die Wundheilung ein bisschen mehr gefördert werden musste. Aber ich bin jetzt absolut happy, alles wunderbar verlaufen. Ja.
Also jetzt nochmal meine Frage vom Eingang. Hast du dir denn die Fettschürze dann angeguckt, nachdem die weg war?
Nee, ich hab meinen Bauch angeguckt. Und das war anfangs nicht lustig, wenn du die offene Wunde siehst. Der sagt, ich habe dich
quer rüber
halbiert und hier an der Hüfte rundum geschnitten. Das ist also schon nicht das Dracula harmlos gegen.
Ja, aber man muss auch mal sagen, du hast natürlich jetzt von oben, wenn du von oben nach unten runter guckst, auch mal wieder eine Aussicht, die hast du lange nicht genossen. Also insofern doch eigentlich alles mal wieder ganz schön, oder?
Du wissen wie's. Hallo.
Ach, guck mal, wer ist denn da?
Sehen. Hallo.
Ach, das ist doch schön. Das ist eigentlich so schön, dass man das fast einer breiteren Öffentlichkeit auch irgendwie zur Verfügung stellen müsste, diesen Ausblick.
Also ich mache es ja auch so, ich habe ja auch viel darüber gesprochen, aber mich nicht um die OP wichtig zu machen, sondern es vielen, vielen zu empfehlen. Ich habe ja bestimmt die letzte, die ich abgenommen habe, mit Joey Kelly zusammen, bin ich auch bewusst ins Fernsehen, mich unter Druck setzen, all diese psychologischen Spielchen. Ja. Und habe mich nachher über mich schwarz geärgert, habe mich eigentlich auch geschämt gegenüber dem Joey Kelly, der als Freund viel Zeit, viel Energie mit eingesetzt hat. Das Fernsehen war dabei damals Fox und RTL. Und dann wird er nicht die 30 drauf geholt, sondern 40 Kilo. Und irgendwann, 2019, vor 2 Jahren war ich mit meiner Frau in USA und wir waren in San Diego mit der Tochter. Ich sag, wir fliegen dann einfach mal schnell, das kostet ja dann nichts, nach San Francisco, dann gehen wir mal nach Stanford Universität, nach Napa Valley, Straßen von, und da fliegen wir hin. Dann bin ich nach San Diego zum Flughafen. Auf einmal schiebt mir da einer der Handicap-Man da oder vom Handicap-Counter einer so einen Rollstuhl unter den Arsch und fahren die mich voll durch den Flughafen von San Diego. Ich habe nach rechts geguckt, nach links geguckt, habe mich auch ein bisschen geschämt, aber spätestens beim Rückflug, als sie mich wieder so am Flughafen abholte, war mein Schamgefühl schon entscheidend zurückgegangen und bin dann auch zum Arzt und es war so, ich hatte einen Termin beim Doppelpass, wurde über Bayern München, über den Neuaufbau des Vorstands Uli Hoeneß geht, tritt zurück demnächst Karl-Heinz Rummenigge. Und dann bin ich da mal hin zum Hoeneß und gesagt, Mensch, ich möchte das mal gerne sagen, wie lange du diesen neuen tollen Vorstand geplant hast, diese Person, das ist ja nicht nur die Mannschaft, auch die Weltmeister in langen Hosen, die da alle arbeiten nach einem Abgang von Rummenigge, von Hoeneß, auch Karl Hopfner, dass sie das wieder so gut besetzt haben, kann ich dazu mal erzählen, das war alles positiv, aber wenn mir einer was privat erzählt, frage ich den, der sagt, Mensch, Kalli, willst du nicht mal ein bisschen abnehmen? Da bin ich am nächsten Sonntagmorgen, war ich ja dann beim Doppelpass und Montagabend bei Sky, dann bin ich montags morgens in die Klinik, Uniklinik Großhadern. Da kam ein Professor Karsch, hat gesagt, Sie können machen, was Sie wollen. Es geht nur mit einer OP. Magenverkleinerung. Jetzt kam da ein Pech oder mein Glück. 5 Tage später war Werner Mang. Wurde der 70 Jahre alt.
Werner Mang, man sagt doch immer, früher kaufte man sich eine Ming-Vase, heute kauft man sich eine Mang-Nase.
So, das ist ein guter Spruch.
Ja, kannst du haben.
Aber ich war dann da, jetzt kamen natürlich viele von der Yellow Press. Ja, Kalli, willst du dich mal nicht vom Mang operieren lassen? Sag ich, guck mal hier mein Gesicht, ich sehe bildhübsch aus, ich komme ganz gut um und der Mang ist nur dafür zuständig. Ja. Für Bauch und so nichts. Dann sagt der Mang, Kalli, du musst aber mal was machen da unten, als wir alleine waren. Sag ich, hör mal, zufälligerweise vor 5 Tagen war ein großer Adam, Professor Garage, hat dann den erzählt und sagt, ich empfehle dir jetzt alle Ärzte. Am nächsten Tag hat er mir den Fokus Gesundheitsmagazin geschickt, wo die alle mit Sternchen, Klinik, sehr gut, Professor, Arzt. Danach, 2 Tage später, kam das Magazin oder die Vereinszeitschrift vom Adipositas-Verband. Da war, wer hat Kompetenz, Referenz und wer ist Exzellenz? Und dann habe ich das mal rausgesucht. Da bin ich dann nach, das ist von uns, ich lebe ja jetzt in St. Louis, 180 Kilometer weg, nach Offenbach, da wäre ich sonst gar nicht drauf gekommen. Da habe ich noch gehört, dass hier unser langjähriger Außenminister, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der auch war, und er hat mir das dann nochmal gelobt und da war ich da. Da war ich noch 4-5 Tage raus, ich hatte keine Probleme. Das war jetzt nach der hier Schürzenentfernung eben durch die große Wunde und die
Wundheilung. Klar, das war das viel komplizierter.
Gedauert. Aber die haben das exzellent gemacht, nach 4 Wochen war Ruhe im Karton.
Also,
und
ganz ehrlich,
sage ich, jeder macht es.
Du bist ja der beste Botschafter, den man sich vorstellen kann, natürlich.
Ich will das
dafür.
Aber nicht nur als Botschafter. Ich habe zu Hause, wenn mich einer anschreibt, hier direkt einen Tipp drauf, Adressen drauf, was ist zu beachten, was war bei mir. Ich schicke da noch jedem schriftlich, der mich anschreibt.
Okay.
Weil ich einfach sage, das waren für mich 6 Richtige im Lotto. Und
Das will ich auch hättest du ja ehrlich gesagt wirklich schon mal vorher machen können. Ich meine, das sind letztendlich Problem. 90 Kilo, hast du 20 Jahre mit dir rumgeschleppt.
Warum hast du, Idiot, das nicht früher gemacht? Und deswegen schicke ich es doch jedem, dass ich nicht auf dem Standpunkt stehe. Ich wollte zu spät dran, kannst du auch ein bisschen spät dran sein.
Gut, super. So, jetzt ist es soweit, Rainer. Wir spielen gemeinsam ein Spiel. Die Redaktion war wieder tätig und hat sich Gedanken gemacht, was uns beiden wohl Spaß machen würde. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Hallo, lieber Rainer, liebe Barbara. Heute sitzen sich zwei der schönsten Mundarten überhaupt gegenüber. Rheinisch und Bayerisch. Für die nächsten 3 Minuten wollen wir euch deshalb nur in eurem Heimatdialekt sprechen hören. Wer zuerst in Hochdeutsch wechselt, verliert. Wir wünschen euch viel Spaß. Pfiat euch die Redaktion. Ja, das ist ja ganz gut. Ich rede bayerisch. Aber bei mir ist tatsächlich so, dass wenn ich höre, dass du Rheinisch sprichst, dann verfalle ich direkt auch ins Rheinische, weil ich so, ich will es sofort adaptieren und annehmen und übernehmen.
Also wenn mich einer gefragt hat, was ich kenne ja jetzt seine Vorliebe für die bayerischen, na ich glaube auch für die bayerischen Leckischen, du bist ja auch, aber ich hätte immer so gesagt, bayerisch-lehnerisch, so preußisch, also du, jetzt nicht negativ preußisch, also so klar, deutlich, witzig, humorvoll und trotzdem herzlich. Also das ist eine, ich hätte dich so ein bisschen mehr auf bayerisch Richtung Hannover, gutes Deutsch, Berlin.
Ach so, so, ja, da schau her, ne? Bei mir ist tatsächlich so,
ich bin geboren, aber du so auch privat richtig bayerisch quatschen gehört.
Na, das mache ich ja nicht. Nur wenn ich zum Beispiel einen Siegelhansi treffe oder halt andere Bayern oder Österreicher, dann bin ich gleich im Dialekt, aber im Prinzip ist es ja schon so.
Du sprichst doch direkt fließend.
Ja,
höre ich zum ersten Mal.
Aber ich,
selbst wenn wir so schon mal in so einem Räumchen vorher saßen, bevor der Sendung losgeht.
So mal ganz zu zweit, gell, praktisch ein bisschen privat gesprochen haben, dann habe ich das immer gut verborgen.
Jetzt sind wir schön privat.
So, sind die 3 Minuten schon um? Mir macht so viel Spaß. Ich liebe deinen Dialekt. Und wenn du jetzt auch noch in Saarlouis lebst. Ich hatte mal einen Freund aus Saarlouis. In Liesdorf hat der gewohnt. Ja.
Ich wohne auch.
Nee, ich wäre verrückt. Dann kann ich, sage ich dir nachher, wenn die Show vorbei ist, wie die hießen.
Du hast nicht schon meine Adresse rausgesucht. Nee. Und gedacht, was soll ich?
Nein, das ist aber lustig. Ich habe da gewohnt und die Eltern waren wunderbar und ganz konservativ. Und als ich ihn das erste Mal, als ich die mitkam und seine Eltern besuchte, da war ich aber schon fast 30 und da sagte die Mutter immer, ach Gott, wo schläft denn das Mädchen? Das ist ein anständig Mädchen. Und so. Und dann hat er immer gesagt, Mutter, das Mädchen schläft bei mir. Und die Mutter hat immer gesagt, nee, das Mädchen schläft beim Susanne. alleine im Zimmer und so. Und dann musste ich bei der Schwester, die war aber auch schon
war 35. War der Dachdecker?
Der war nicht Dachdecker. Nein, Dachdecker ist tatsächlich was, was mir in meiner Reihe an, sage ich jetzt mal, Berufen noch fehlt. Um die Dachdecker konnte ich mich sexuell untenrum noch nicht so viel kümmern, wie ich gerne gewollt hätte. Aber das habe ich alles noch vor mir. Ich bin ja noch jung. Tatsächlich. Sag mal, bist du einfach manchmal für Fußballer auch ein väterlicher Freund und gibst manchmal gute Tipps?
Ja klar, bin ich eine väterliche Freund. Das ist doch ganz logisch. Also wenn man vor allen Dingen jetzt wie ich mit alter Hand, dann ist das doch entscheidend, so ein bisschen am Gefühl zu spielen, ans Herz zu gehen, in das Innere von Menschen vorzudringen und zu sagen, da ist Dinge richtig weg, Mädchen. Ich spreche jetzt Mädchen, weil ich zu dir spreche. Sei vernünftig, bist so wie du bist, verstell dich nicht, wenn du bayerisch sprechen willst, dann sprichst du bayerisch und ansonsten sollen sie dir am Arschlecke.
Super. Ah, sehr gut. Ich hoffe, dass uns unsere Menschen in Ost- und Norddeutschland jetzt noch folgen können. Bist du ein harmoniebewusster Mensch? Ich glaube, wir haben ja vorhin über deine Vermittlerqualitäten gesprochen, aber ich glaube, du bist tatsächlich wahrscheinlich jemand, der harmoniebewusst ist, oder? Ich glaube, du kannst nicht gut mit Menschen in Unfrieden leben.
Ja, ich will ja tschunkele und funkele und Spaß mit den Löckern und Freude mit den Löckern und Harmonie, da hast du recht. Das ist hundertprozentig recht, Liebchen. Aber ich tue mir auch gern zänke. Streiten, zänke, heißt das in Kölsch. Weil ich da sage, da kommt, da geht ein bisschen der Blutdruck hoch, da ist ein bisschen Dampfung am Kessel. Und da kann man auch Probleme besser besprechen. Weil ich sage, es kann nicht nur sein, dass ich die richtige Meinung habe. Ich will auch dem anderen seine Meinung hören. Auch wenn ich ihn dann niederwalzen will. Na, denke ich, ja, das und das und das kannst du ganz gut übernehmen, also übernehmen und brauchen.
Ja. Du bist ein harter Hund, oder? Ich glaube, dass du in Verhandlungen, ich glaube, weil du kommst ja immer so daher und dann denkt man, ach, guck mal, der Kali ist so süß und jetzt essen wir ein Schnittchen und dann läuft die Sache. Aber ich könnte mir vorstellen,
so
dass du bist ein harter Hund im Verhandeln, oder?
Wenn du den Kali als Freund hast, brauchst du keine Feinde mehr. Aber nee, wie gesagt, auf mich ist schon Verlass, auch mit Freunden. Aber ich bin, ob das auch im Freundeskreis, immer gerne streitsüchtig. Nicht, weil ich den Streit haben will oder diskussionsfreudig, sagen wir es so vielleicht. Weil ich sage, da kommst du auch weiter. Ich habe auch ganz gerne welche am Tisch sitzen, die eine andere Meinung haben. Sonst ist es, die spreche doch scheiße. Ich so spreche mit Kölsch.
Ja.
Driss ist scheiße.
Der Driss ist scheiße. Kannst du gut mit Geld?
Nee, bei mir ist meine Frau ist der Chef. Also hätte ich meine Silvia schon früher. Ich kann in Kölsch, der Kali kann kein Geld legen, der hat immer aus. Ne? Nein, also da ist sicherlich meine Frau, die Silvia kennt sie auch, die ist nicht nur bildhübsch und mit Liebchen und auch was alles mit Kindern angeht, Enkelkinder. Nein, sie ist auch mein eigentlicher Chef. Die hat mir auch die Jacke gehalten, dann du drückst die Nikolausjacke an, die hat das alles einjustiert und mich dann hingesetzt und jetzt darfst du quatschen. Und dann kriege ich noch die letzte Ölung,
ja.
Also die letzte Richtlinien. Aber Quatsch beiseite, ich bin harmoniebedürftig, das hört sich ein bisschen kontra an, aber trotzdem zankig, streite ich mich gerne oder sage, diskutiere gerne über Themen. Auch sehr deftig, kontrovers, hart. Hart, aber herzlich.
Hart, aber herzlich. Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Ja, ich habe alles, also Indiens Gesundheit für meine Kinder, für meine Familie, für meine Freunde. Und wie gesagt, dass alles so bleibt, wie es ist. Man muss auch wissen, was man hat. Kein Leben ist eine Wundertüte, kein Leben ist Schlaraffenland. Es gibt auch immer wieder bittere Seiten, ob das gesundheitlich ist, ob das der ein oder andere Nackenschlag mal ist, aber man muss lernen, daraus das Gute rauszuziehen. Und wenn nachher das mehr schön, herzlich, nett ist, dann glaube ich, hat man viel erreicht. Und Weihnachten ist natürlich immer auch ein bisschen so die Stunde der Besinnung. Jetzt habe ich überlegt, ich fahre sonst immer gerne mit meiner Nisha, mit unserer jüngsten Tochter nach Thailand in das Waisenhaus, 200 Waisenkinder, Behindertenkinder, Blindenkinder, also all dieses Thema und da laufen noch die Tränen, muss man sagen. Dann geht's tief unter die Haut und auch tief ins Herz und ich finde das auch da ganz gut, dass ich dem Kind mit dem, natürlich von Jahr zu Jahr, wo sie älter wird, kann man noch ein bisschen da mehr rauslassen und auch sehr offen das kommunizieren. Sie macht das auch sehr, sehr gerne. Ja. Sie sieht noch ihre Bettchen. Da sieht sie aus wie ein Knast an den anderen, so die Gitterbetten.
Ja.
Aber wer, muss da wieder sagen, wer hatte in Thailand solchen Luxus, dass in den Gitterbetten nicht? Wenn du jetzt hier als Deutsche da drauf guckst, oh, wie war das? Also die Schwestern herzlich, die Schwestern gut und es war kleines Essen, aber die Kinder wurden satt, die Kinder wurden gepflegt und auch selbst die Chefin hatte sehr, sehr, sehr viel Herz für die Kinder und es war für mich immer ein großer Moment, wenn der Nikolaus dann da oder das Christkind um Elefant eingeritten ist. Jetzt haben wir eine Situation, jetzt in diesem Jahr, die Winterferien oder die Weihnachtsferien sind kurz, gut 10 Tage und dann nach Thailand zu fliehen, große Witterungsumschwung, Zeitumschwung, zweimal Jetlag, das ist dann für so ein Kind natürlich nicht machbar, müssen wir dann mal in diesem Jahr verschieben. Ich bin jetzt, wir gehen schön weg, machen eine kleine Kreuzfahrt, wo es warm ist.
Das heißt, der Kalli sitzt gar nicht zu Hause in Saloy unterm Baum, sondern du bist unterwegs.
Zu Hause, aber mit Alarmanlagen sind gut eingestellt. Ah. Meine Nachbarn wissen Bescheid. Auch der Dachdecker. Oh, der ist Alarmspezialist. Nee, also wir gehen da mal ein bisschen so eine Woche eine Kreuzfahrt machen und dann ist eben, warum Programm steht, ich fahre dann trotzdem, wenn meine Frau mit der Tochter nach Hause fährt, noch mal eine Woche runter. Das ist ein guter Freund von mir, der ein Hotel da lebt, da fest. Und da gehe ich und zelebriere dort auch Weihnachten oder Jahreswechsel etwas im Waisenhaus. Das ist für mich eine wichtige Aufgabe. Ich mache das ohnehin auch privat. Ich bin Schirmherr von mutigen Kindern. Das ist hier in Deutschland, wenn du jetzt an Köln denkst, das ist hier auch in Saarlouis, aber im Saarland, aber wenn du an Köln denkst, ist das der Kölnberg, ist das Chorweiler, wo die Kinder nicht satt zu essen kriegen. Da geht es um vernünftiges Essen, vernünftige Pflege, Bildung. Ich bin da nur einer von den vielen, ich habe jetzt einer von der Comedian-Situation, der das hervorragend macht. Ich bin jetzt nur noch Ehrenschirmherr.
Ah, sehr
jetzt
gut.
Mein Nachfolger ist Faisal, Kawusi Faisal.
Ach, der ist toll.
Der ja manchmal so ein bisschen rustikal wirkt, ja, aber noch ein größeres Herz hat wie sein Body. Das muss man so sehen und bin froh. Dann mache ich Schirmherr für tapfere Kinder, das ist mehr im Ausland, also oder zählt auch Thailand zu, dass man sagt, man darf nicht nur vor die Tür gucken und nicht nur in Deutschland gucken, man muss auch an diese Kinder oder an ältere Menschen denken. Und das habe ich mir fest in meinem Buch, in meinem Pass geschrieben, das ist auch bei mir verankert, das lebt in mir. Und jetzt haben wir das ja auch, RTL, Spendenmärchen, ZDF, Weihnachtsfeiern, Mutigkinder, Weihnachtsfeiern, tapfere
also,
Kinder.
Also da muss ich mir jetzt ja um dich keine Sorgen machen. Du bist unterwegs, tapfere Kinder, mutige Kinder, Weihnachtsfeiern. Podcast das machst du auch noch?
Podcast mache ich, dazu mache ich einen schönen. Der ist auch gut besetzt. Genau,
Matze Knob, entschuldige bitte, deine, der Lustigste.
Unsere drei sind, da ist immer Tobi Holtkamp, der war der Erfinder bei der Walm Springer Verlag, hat da dieses Transfermarkt.de, das ist also für jeden Bundesliga-Manager, für jeden Trainer Pflichtlektüre, da steht alles drin von jedem Spieler. Transfersummen, Entwicklung, wo geht der her, wie oft hat der gespielt, wie viel Tore, wie viel besser. Der ist als Fachmann dabei aus dem Springer Verlag und dann haben wir Matze Knob,
ja,
der ist ja genial. Der
geht
ist
der in unterschiedliche Rollen? Wird ja auch im Podcast unterschiedliche Rollen spielen. Rolle. Toll.
Ich habe den mal versöhnt mit Franz Beckenbauer. Der sagt, der Franz, ja, Kolli, der macht mir immer noch. So, da war der Franz noch. Das war 2010. So kam die Versöhnung.
Ja.
Da sage ich, Franz, wenn du jetzt, und da war der noch in dem FIFA-Exekutivkomitee, wenn du den wegschickst, und der verkleidet sich dann noch so, und in die ozeanischen Staaten, und der tritt da als Franz auf, keine Sau merkt, dass du nicht bist. Der sieht so aus, der spricht genauso von der Gestik, und Matze Knob ist da von der Sprache und so einmalig. Da haben die sich seitdem wieder versöhnt. Also das heißt, echte Champions XXL.
Fantastisch. Also das heißt, ein bisschen geht es schon noch um Fußball, weil ich habe ja das Gefühl, wenn du jetzt erzählst von deinem ganzen Engagement.
Es geht auch um fachliches Fußball, aber auch, wir gucken ein bisschen deutlicher hinter die Kulissen, also hinter die Trainerkulisse, hinter die Managementkulisse, aber auch, was mit den Spielern passiert, und das wird fachlich top aufgearbeitet. Ich war nun jahrelang Manager, Tobias Holkamp war in der Chefredaktion im Sport aktiv tätig, und Matze Knobe ist ein Fußballbekloppter, er spielt auch ganz Fußball.
Ja.
Fußball ist begeistert, macht auch viel für Kinder in Not, genau wie der Tobi auch so, dass wir da eine gute Dreierbande sind, ein gutes Trio.
Also, ich wollte jetzt mal sagen, die nächsten Wochen sind gut ausgebucht. Schreibst du noch mal ein Buch? Ich meine, durch deine ganze Transformation, die du jetzt hingelegt hast in den letzten 2 Jahren, ist ja noch mal, also 160 Seiten kriegst du noch mal voll.
Ja, ich habe Anfragen gehabt. Ich wollte das erste Buch nicht schreiben. Ich habe das erste Jahr eigentlich, meine Mutter hat sich immer gewünscht, dass ich das Grab meines Vaters, der war ja dann blöderweise bei der Freiwilligen Legion, ist da gefallen, dass ich das finden würde und besuchen sollte. Das ist mir dann natürlich anfangs nicht geschehen. Ihr kennt ja den Indochina-Krieg, dann nachher war es Nordkorea, Südkorea, Vietnamkrieg, all diese Themen. Und er saß da ein bisschen Ruhe ein. Traf, habe ich mit Hilfe vom französischen Verteidigungsministerium, von der Fremden Legion, auch von dem deutschen Botschafter in Hanoi, die haben mir dann entscheidend dabei geholfen, das Grab zu finden. Mhm. Als ich das gefunden habe, nach über 40, 50 Jahre fast, war mir klar, dass das ein trauriger Moment wurde. Es wurde zu einer Explosion. Und ich konnte das natürlich nicht früher finden, weil es nicht möglich war, da rumzureisen. Ich habe das dann geschrieben, meine ganzen Gefühle, mein ganzes Leben bis 50, 55 Jahre, und habe das in zweifacher Ausfertigung für meine Frau, für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Und meine Frau hat das dann ihrer Freundin geschickt. Das ist die Isabel Thielen. Das war die Tochter von Herrn Thielen, der damals der große RTL-Konzernchef war. Er hat das gelesen oder die
Tochter. Und hat gesagt, da machen wir groß. Das machen wir mal groß. Und
das erste Buch, Fußball bekloppt, was auch direkt auf die Bestsellerliste kam, hat dann ein Verlag von Bertelsmann geschrieben. Und kurz danach habe ich dann noch Buch geschrieben, das ging auch direkt auf die Bestsellerliste. Eine Kalorie kommt selten allein. Und das war, die haben die passt. Ich habe immer noch im Kopf, noch mal so ein drittes zu schreiben, aber es fällt mir im Moment jetzt schwer, mir den Ruck zu geben, und vielleicht mache ich es noch, aber ja. Ich habe jetzt schon mal 10 Jahre lang Nee gesagt, aber ich schließe es nicht ganz aus.
Aber wir rangieren da doch im gleichen Genre, sage ich mal, und in der gleichen Themenwelt, weil auch mir werden immer Bücher oder Buchprojekte vorgeschlagen, wo es darum geht, rund und gesund oder gut drauf, trotz Größe 40 oder 38, und ich bin auch, konnte mir auch noch nicht den Ruck geben, zu diesem Thema was zu schreiben.
Aber bei Rund und Gesund warst du vielleicht früher eher zu Hause. Ich muss sagen, auch wenn ich dich jetzt sehe, da hast du genau wie ich sicherlich auf einer anderen Weise, auf natürliche Weise, so ein paar Nummern, das Ganze kleiner.
Nee, das sieht nur so aus, ehrlich gesagt, weil ich kann dir sagen, also ich wiege leider mehr als vor 10 Jahren, aber ich glaube, es sieht jetzt anders aus, weil ich jetzt Sport mache.
Jetzt ganz, meine Frau, die guckt jetzt schon aufs der Ecke, weil ich sage, ich wollte was Fieses sagen.
Was wolltest du sagen?
Aber ich finde es lustig, ja. Das Kölscher. Früher habe ich gesagt, wir sind so kleine Moppelchen, aber das passt jetzt wirklich nicht zu dir. Das ist so schön, ja. Schön gewappelt als ungemütlich gerappelt.
Ja, du hast so recht. Damit möchte ich dieses Gespräch beschließen. Besser kann's nicht werden. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du mit uns ein wirklich vorweihnachtliches Gespräch geführt hast, das nicht an allen Stellen nur weihnachtlich war. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Mir auch. Danke sehr. Hat mir schon früher immer Spaß gemacht, nicht nur, wenn wir auf der Bühne waren. Wirklich, auch wenn wir vorher schon in unserem Räumchen da saßen. Ja. Weißt du was, weil du auch schon mal Schokolade probiert hast.
Ja, natürlich. Also wenn du zu mir in die Talkshow kommst.
Du sollst doch keine Schokolade essen, du sollst doch nicht an die Pralinen gehen. Also du warst immer für mich, das sage ich dir ganz klar, eine bildhübsche Frau, eine nette, eine herzliche, und so ein bisschen, es kommt ja auch auf die inneren Werte an. Das fand ich immer großartig und freue mich sehr über deine ganze Karriere. Wirklich.
Ich freue mich auch sehr und ich freue mich
dich bald. Aber egal wie du dich gemacht hast, ich sehe dich jetzt mit wirklich optimalen Maßen. Ne? Und bei mir ist nicht optimal Twiggy 1, nee. so ein Knochengestell.
Nein!
So wie du bist,
ja.
Bist du genau richtig.
Jede Biss. Aber mach ich kann dir nur sagen, wir haben ja in der Talkshow für dich extra den Rainer Kallmund-Stuhl angefertigt. Das ist kein Witz, wir haben einen Rainer Kallmund-Stuhl, der ist einfach etwas breiter als die anderen Sessel. Und den, die frohe Botschaft werde ich jetzt überbringen, werden wir so nicht mehr brauchen. Den sollen sie jetzt in der Mitte durchsägen und sollen zwei draus machen. Weil du passt jetzt in jeden ganz normalen Stuhl. Ich freue mich.
Wunderbar.
Ich freue mich. Rainer, viele Grüße an Silvia. Macht's ja. Gut, schöne Weihnachten.
Und bei dir auch frohe Weihnachten, schönes Fest, besinn dich und bleib so, wie du bist.
Grüße nach Liesdorf.
So, wie schön, Rainer Kallmund, der sich halbiert hat, aber trotzdem noch ein ganzer Kerl ist.
Immer noch eine Legende.
Kann man sagen. Ein schönes Gespräch und wir haben viele schöne Gespräche im Angebot. Wer auf den Geschmack gekommen ist, einfach mal ein bisschen durchstöbern. Wir haben wirklich tolle Leute.
Jetzt zu Weihnachten hat man mal, vielleicht wenn man die Familie nicht hören will, ein paar neue Kopfhörer gekriegt hat. Stundenlanger Genuss mit uns.
Absolut. Und in der nächsten Woche gibt's eine neue Folge. Bis dann, alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de